immer, man muss jetzt schnell was klären, weil mich das lang beschäftigt hat, ehrlich gesagt, als ich dieses tolle Buch gelesen habe. Ich habe, also bevor ich es gelesen habe und aber auch eine Zeit lang, während ich es gelesen habe, Davenport 160 mal 90 ist extrem der ungewöhnlichste Titel, den ich jemals beim Kriminalroman gelesen habe. Und vielleicht kann man verrät, glaube ich, nichts, wenn man sagt, wo der Titel herkommt.
Ja.
Doch, finde ich gut.
Was? Du darfst verraten. Du darfst verraten.
Nein, ich verrate es nicht.
Du darfst verraten.
Oder? Du bist ja schließlich die Autorin. Also.
Ja, also das ist aus dem Tisch aus dem Obi. Und, und das Ding ist aber, er spielt zweifach eine Rolle. Er spielt einmal die Rolle, dass er im Büro von Slansky steht. Und wird nochmal aufgegriffen, das Motiv für eine Kunstausstellung, weil in dem Roman geht es auch viel um eine Auseinandersetzung mit Kunst. Ja. Und da steht der nochmal, allerdings in der Ausstellung. Mhm.
Ja.
Und das ist auch der Titel der Ausstellung.
Gut, dass wir es geklärt haben.
Gut, dass wir es geklärt
haben. Der populäre Teil unseres Genres ist, dass man immer einen Halt findet in den Büchern. Ja, irgendwie wird die Welt schon heil sein. Und das finde ich auch zum Beispiel an Davenport 160 mal 90 irgendwie toll, weil die Welt ist überhaupt nicht heil am Schluss. Und bei den meisten Kriminalromanen, die es wert sind, Roman zu heißen, ist nicht so, dass am Schluss irgendwie die Lösung da ist. Es ist keine Lösung. Es wird vielleicht was geklärt, aber es gibt keine Erleichterung. Ja. Und die meisten Krimis machen das aber. Sie suggerieren Erlösung. Und das geht halt nicht, weil es gibt halt keine Lösung.
Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.
Wisst ihr, was ein MacGuffin ist? Alfred Hitchcock soll das Wort geprägt haben. Es ist der Begriff für mehr oder weniger beliebige Objekte oder Personen, die in einem Film dazu dienen, die Handlung auszulösen oder voranzutreiben, ohne während der Handlung selbst von besonderem Nutzen zu sein. Ihr wisst schon, sowas wie der mysteriöse Kofferinhalt in Pulp Fiction oder der Teppich in The Big Lebowski. Im letzten November hat der großartige Friedrich Arni im Crime Mag ein paar Anmerkungen zur Ästhetik des Kriminalromans gemacht, unter der Überschrift »Der Tod ist kein MacGuffin«. Dort stellt er Krimis, die der bloßen Unterhaltung dienen und die natürlich ihre absolute Berechtigung haben, jenen Romanen gegenüber, in denen es ums Ganze geht. Arni schreibt, in einem Roman, der eine Kriminalgeschichte erzählt, existiert keine andere Gewissheit außer dem Tod. Er breitet seinen Schatten über jede einzelne der an ihrem Schicksal zappelnden Figuren. Er taucht eben nicht wie ein MacGuffin auf, um irgendetwas passieren zu lassen und rasch wieder zu verschwinden. Wenn er sich zeigt, ist die Geschichte scheinbar zu Ende. Was aber folgt, ist das blanke Erzählen über ein versäumtes Leben oder die Trümmer einer Existenz, die so groß und wundersam begann und so alltäglich und erbärmlich enden musste. Kriminalromane dieser Art bieten keine Lösung, keinen Fluchtweg. Sie spiegeln, was wir scheuen, uns anzusehen und machen uns gleichzeitig Mut, es doch zu tun. Vielleicht, nachdem das Echo der letzten Sätze noch nachhallt, der Atem der Figuren noch eine Weile sich mit dem unsrigen mischt. Und damit herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge der dritten Herbsttapes-Staffel. Mein Name ist Nils Kahnefendt und es war mir ein Vergnügen, euch in den letzten Wochen ausgewählte Höhepunkte des Festivaljahrgangs 2022 zu präsentieren. Heute möchte ich euch nochmal in einen bemerkenswerten Abend hineinholen, der letzten Oktober in der NATO über die Bühne ging. Gäste unseres Formats Kriminaldauerdienst waren Sibylle Ruge und Friedrich Arni. In Sibylle Ruges spätem Krimi-Debüt Davenport 160x90 bleibt kaum ein Satz ohne Pointe. Egal, ob es um Kunst, fiese Geschäfte oder um die Existenz als solches geht. Ihre Protagonistin Sonja Slansky, Inkasso-Unternehmerin im Luxussegment, passionierte Boxerin und bekennende Vollweise, erscheint uns wie eine legitime Tochter von Jakob Arjuni und Jörg Fauser. Friedrich Ahni erzählt in Bullauge die Geschichte zweier Abgehängter, die sich zusammenraufen, um eine Katastrophe zu verhindern. Ein nach dem Verlust eines Auges vom Dienst freigestellter Polizist und die ausstiegswillige Mitläuferin einer rechtspopulistischen Partei, die von Attentatsplänen ihrer Führungsebene erfährt. Ein klassischer Noir vom Meister der Zwischentöne. Mit Thomas Wörtje sprechen Ruge und Ahni unter anderem darüber, warum ihre Bücher ohne das Label Krimi auskommen. Womöglich, weil es sich schlicht um großartige Literatur handelt. Aber jetzt auf in die NATO, wo die Bühne perfekt ausgeleuchtet ist und sich Thomas Wörtje das Mikro schnappt.
Ja, dann einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Sie sind so ein bisschen verstreut. Möchten Sie sich nicht? Naja, das ist wahrscheinlich die Corona-Regel. Ist völlig okay. Freue mich sehr, Sie beim heutigen Ausgabe des Literarischen Herbstes begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Nils Kalefend, der das aufgestellt hat. Vielen Dank hier auch dem Team des NATO. Ich bringe Ihnen heute zwei, ein Autor, eine Autorin mit. Wir sind ein Wunder der Quotierung sozusagen. Ein sehr, sehr etablierter Autor, männlich, eine Erstbuch, eine Debütantin weiblich, einer aus Bayern, einer aus Thüringen, also besser geht's ja eigentlich gar nicht von der Quotierung. Ist ein bisschen komisches Format, weil das beides ZensurkampfautorInnen, wie bildet man das eigentlich, ne? Wenn man nur zwei hat?
Das musst jetzt du.
Also. Jetzt muss ich wissen, ne? Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht.
Ja, dann.
Bitte?
War richtig.
Ja, AutorInnen. Ja. AutorInnen. Okay. Aber es ist doch nur eine.
Ist ja nur eine.
So.
Ja.
Es geht um zwei.
Nee. Nee. Es geht um einen Zwergam-Autor und um einen Zwergam-AutorInnen. Ja, okay. Kann schwierig werden. Friedrich Ahni vorzustellen, da schämt man sich ja schon fast, das geht eigentlich nicht, aber nur mal so ein Überblick über sein Werk ist schon sehr beeindruckend. 21 Romane um Tabor Süden, Kriminalromane oder auch nicht, da werden wir noch drauf kommen. Dreimal mit Polonius Fischer in der Haupthalle, dreimal mit Jonas Vogel, zweimal mit Jakob Frank. Dazu noch eine ganze Menge anderer Romane, also sogenannte Standalones, also in Genre und ohne Genre, Jugendbücher, Theaterstücke, Hörspiele, Gedichte und sehr, sehr viele Drehbücher fürs Fernsehen, darunter auch Tatorte. Arbeiten auch mit Dominik Graf zusammen. Serienkonzepte, München Mord ist offen, die habe ich gesehen, ne? Also erdacht.
Nicht von mir
erdacht. Aber erdacht nicht? Doch, du stehst doch von da drin.
Das ist falsch. Es muss ja nicht alles stimmen, was irgendwo steht.
Also, Credits.
Nein, also ich habe einige geschrieben, aber
geschrieben.
Die Idee ist nicht von mir.
Irgendwo steht nach einer Konzeption von.
Das ist falsch. Also dann war es vielleicht eine andere Reihe.
Okay.
Ja, das Quartett oder was gab's noch? Die Protokollantin oder so.
Ja, die Protokollantin weiß ich. Ja, weiß ich. Ah, okay,
gut. Macht ja nichts.
Auf jeden Fall viele, viele, viele. Dazu natürlich dann auch viele Preise. Ich glaube, 7 deutsche Krimipreise, Krimipreis, Bayerischer Fernsehpreis, Crime Cologne Award, Tugendpreis, Radio Bremen, Krimipreis, Stuttgarter Preis und so weiter. Wenn ich jetzt vorlese, dauert es noch ein bisschen. Das alles hat Sibylle Ruge noch nicht. Das hat sie noch nicht. Sibylle Ruge kommt auch gar nicht aus dem schriftstellerischen Gewerbe, sondern hat Schauspielerin gelernt auch. Hast du eigentlich was Gescheites gelernt?
Ja, Journalismus.
Journalismus, okay. Ist was Gescheites? Okay.
Ja, doch.
Okay, gut. ich auch. Also, ist nichts Schlimmes. Sibylle Ruge war Schauspielerin, war Kostümbildnerin, schreibt Gedichte, sehr gute Gedichte, die allerdings noch der Veröffentlichung harren, der größeren, arbeitet als Textildesignerin, für den internationalen Markt. Also Textile sind jetzt nicht unbedingt Klamotten. Sondern,
das ist der Job, womit man Geld verdient.
Genau. Ja, genau. Pendelt zwischen Frankfurt und Zürich hin und her. Liebt Raumfahrt. Habe ich mir gedacht, wieso liebt ihr ja nicht Raumfahrt? Hat natürlich richtig, das ist der neue große Markt, die Raumfahrt, auch für Textile. Ja. Und hat eben jetzt mit Davenport 160x90 ihren ersten Roman vorgelegt. Wahrscheinlich sind wir als Krimi-Veranstaltung angekündigt, das weiß ich gar nicht. Komischerweise stehen auf beiden Büchern, die um die es heute Abend geht, nämlich um bei Bullauge von Friedrich Arni und Davenport 160x90 von Sibylle Ruge, steht nicht Krimi drauf oder Kriminalroman oder Thriller oder was man sonst so immer drauf schreibt, sondern einfach Roman. Und das hat seine Gründe. Und warum das so ist, werden wir ein bisschen hin und her plaudern heute Abend. Ich sehe sie zwar nicht im Moment, ist also stockdunkel, ich sehe gar nichts, würde mich aber freuen, wenn sie auch durchaus dazwischen gehen. Also während wir reden, Fragen stellen, Anmerkungen machen, was auch immer, dass wir so ein bisschen von dem Frontalunterricht hier wegkommen, wäre schön. Okay, jetzt zur Einstimmung machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Text erstmal, damit man die verschiedenen Sounds hört und die sind sehr verschieden. Wer fängt an? Fritz, fängt an.
Ich lese den Anfang von Bullauge kurz vor. Er schaute mir ins Gesicht. Das tat er jedes Mal, wenn er seinen Redefluss unterbrach, einen Schluck Kaffee trank und die Augen zusammenkniff. Als bemerke er etwas an mir zum ersten Mal. Als irritiere ihn mein stoisches Dasitzen, meine offensichtliche Gelassenheit. Als habe er einen völlig anderen Mann erwartet als den, der vor einer Stunde die Tür geöffnet und ihn wie einen guten Freund hereingebeten hatte. Wir waren Kollegen, kannten uns lange, hatten eine Menge Einsätze gemeinsam absolviert und im Vertrauen aufeinander und dank unserer Erfahrung auf der Straße die eine oder andere Gefahrensituation bewältigt. Von enger Freundschaft konnte keine Rede sein. Wir respektierten uns. Gelegentlich tranken wir mit anderen Kollegen ein Bier in der Kneipe und saßen bei den Weihnachtsfeiern am selben Tisch. Auf die Idee, ihn in meine Wohnung einzuladen, wäre ich nie gekommen. Er hatte mich angerufen und sich nach meinem Zustand erkundigt. Schließlich kündigte er einen Kurzbesuch an. Immerhin beträfe die Sache uns beide. Seit Wochen hätten wir praktisch kein Wort mehr gewechselt, was er, wie er betonte, sehr bedauere. Klar, hatte ich gesagt, schau vorbei. Und da war er und schaute mir ins Gesicht. Ungefähr alle 5 Minuten, aus schmalen Augen, die Lippen aufeinander gepresst, mit einer Mischung, bildete ich mir ein, aus professionellem Beobachtungszwang und ihn selbst überfordernder Verwirrung. Wie einer, der partout nicht glauben will, was er sieht. Nach allem, was er von den Kollegen in der Zwischenzeit erfahren haben musste, dürfte ihn mein Aussehen nicht im geringsten überrascht haben. Zumal ich mich nicht in den Buckligen von Notre Dame oder in einen Elefantenmenschen verwandelt hatte. Ich hatte mich überhaupt nicht verwandelt. Ich war derselbe wie vor der Attacke. Abgesehen von dem ovalen Filzteil auf meiner linken Gesichtshälfte, das ich trug, um mein Wohlbefinden zu steigern. Und das mich zudem an alte Zeiten auf hoher See in meinem Kinderzimmer erinnerte. Eine innere Freude, die ich mit niemandem teilte. Es war wirklich nichts, gar nichts zu machen. Polizeiobermeister Killis setzte die Kaffeetasse ab und warf einen Blick auf das Stück Keksschichtkuchen, das auf seinem Teller übrig war. Schmeckt wie früher der karierte Affe. Und er fügte hinzu, als belehre er einen wesentlich Jüngeren. Meine Großmutter hat den Kuchen immer so genannt. Kennst du den Ausdruck? Nein, log ich. Mehr noch als schon bei unserer Begrüßung missfiel mir zunehmend sein Aussehen. Die vollkommen überflüssige Dienstuniform samt Schusswaffe und Handschellen dazu die Schirmmütze, die er, als ich die Tür öffnete, pflichtbewusst abgenommen und im Wohnzimmer neben sich auf die Couch gelegt hatte. Das blaue Hemd mit der dunkelblauen Krawatte sah frisch gewaschen und gebügelt aus. Sein Lederblouson hatte er anbehalten. Je länger er da saß, an seinem Kaffee nippte und mit der Kuchengabel trockene Affenteile zu seinem Mund balancierte, desto weniger gelang es mir, seine Anwesenheit als eine halbwegs angenehme Abwechslung in meinem monotonen Alltag wertzuschätzen. Ihn zu fragen, was ihn außer meinem Gesundheitszustand oder meinem ihn anscheinend überfordernden Aussehen in Wahrheit beschäftigte, widerstrebte mir.
Okay. Ja.
Also,
ja.
Also,
ja.
Ich kann ja länger, aber.
Gute Intro. Genau.
Willst du vielleicht lesen? Oder?
Ach so.
Ja, vielleicht. Sonst gleich mal ein bisschen Sound. Wir machen jetzt Sound. Nein, wir machen jetzt erstmal AutorInnen-Sound.
Okay. Der Onkel erkundigte sich nach dem fremdländischen Klang meines Namens. Slansky, der Name, den ich aus einer Ehe mitgebracht hatte. Ein Intermezzo während des Studiums, ein Steuersparmodell, eine Krankenversicherung für die Abtreibung und 95% Überzeugung, dass man den Staat an seiner schwachen Stelle packen muss. Ich verzichte seit dieser Zeit auf alles, was nur im Entferntesten nach Vertrag aussieht. Ich treffe Vereinbarungen, bei denen ich jederzeit aussteigen kann. Den Namen habe ich behalten, weil er gut in den Blocksatz meiner Website passt. Mein neuer Onkel zog eine Kamera aus seiner Jacke und gab sie dem Fremden neben uns. Wir stellten uns vor der Burg auf, grobmotorisch wie alles Deutsche. World of Warcraft. Weitermachen. In meinem Kopf schepperten Einzelteile einer untersagten Vergangenheit herum. Ich erfüllte mit dem erstarrten Lächeln einer Geisha alle Kriterien einer Fotokollage. Losheulen. Das wäre jetzt passend gewesen. Ich setzte meine Sonnenbrille auf und sah nach oben. Am Himmel formierten sich die Vögel, um mich herum das deutsche Wald- und Auenprogramm. Die Idylle oder das Desinteresse an Familiengeschichten veranlassten mich, konstant auf die Burguhr zu schauen. Ich hatte ohnehin einen starken Drang, mich in keinem Szenario länger aufzuhalten. Mein Studium hatte ich so gewählt, dass ich ohne allzu viel Anwesenheit gut durchkam und Raum für die Welt ohne die anderen blieb. 2 Monate vor dem Master in Soziologie habe ich abgebrochen. Ich hatte nicht die geringste Lust auf einen geregelten Job unterhalb einer mittelmäßigen Chefetage. Ich wollte auch nicht den intellektuellen Deppen spielen, der theoretische Grundlagen für Wachstum und Profit generiert. Ich wollte meine Ruhe. Man muss mit dem Geld machen, was einem der liebe Gott geschenkt hat. Bei mir war es das sichere Gefühl für den Schlussstrich. In meinem Büro genoss ich Freiheit. Ich hatte Klienten, die mir mein Honorar über den Schreibtisch reichten, die mir die Reisen bezahlten und die ich sitzen lassen konnte, wenn sie mich nervten. Das Büro bewahrte mich vor dem sogenannten Kollektiv. Wenn ich meiner Mutter etwas zu verdanken habe, dann ist es diese beängstigende Beherrschtheit. Eine Coolness, mit der ich geringste Vibrationen kaschieren kann. In meinem Job hilft das. Ich fingerte unauffällig nach meinem Handy. Zeit, die Veranstaltung im Biergarten zu beenden. Ich hatte einen Kundentermin. Letztendlich lässt sich alles mit einem Kundentermin entschuldigen. In der Welt der wahre Geldbeziehung ist es Verrat, einen Kunden hängen zu lassen. Eine Lady mit eigenwilligem Akzent, die mir schon am Telefon auf die Nerven ging, aber jetzt war sie mir plötzlich wichtig. Sie hatte ihren Namen nicht genannt, wollte das Problem persönlich besprechen. Ihre Wortwahl war die der besseren Gesellschaft, angespannt und künstlich. Genau meine Zielgruppe. Ich brauche keine Namen, wenn die Bonität stimmt. Man will mich ruinieren, hatte sie gesagt. Ihre Geschichte klang falsch. Ihre halben Sätze hatten mir den Magen umgedreht. Aber abgemacht ist abgemacht. Irgendeinen Tick haben meine Kunden immer. Ich kann nicht warten, hatte sie gesagt. Ich denke, dass Sie mir helfen können. Ihre Sprachmelodie war exzentrisch. Ich sah angewidert auf die Bockwurst-Reklame neben dem vertrockneten Kuchen. Die Landschaft hinter mir ging einfach nicht vom Fleck. Ich wollte jetzt meine Traurigkeit besiegt haben. Ich wollte mich mit der Unschärfe der Ereignisse abfinden. Wir aßen Schokoladeneis und bemühten uns, nicht zu vertraut zu werden, auch wenn wir familiäre Herzlichkeit zeigten. Ich stimmte Besuchen zu, die nie stattfinden würden. Ich hasste Familienromane. Dies hier würde keiner werden. Dann stieg ich endlich in den Zug. Die sogenannte Landschaft rauschte an mir vorbei. Natur. Für mich gab's nichts Schöneres als eine solide, betonierte Straße durch den Wald. Der Mann im Zug mir gegenüber beobachtete mich. Dann fragte er, ob ich was mit Medien zu tun hätte. Auch dieser Mensch blieb im statistischen Rahmen. 3 Minuten. Nach 3 Minuten wird man in Deutschland nach dem Beruf gefragt. Aber über meinen Job rede ich grundsätzlich nicht. Ich lege einfach meine Karte hin. Vorne eine Telefonnummer, auf der Rückseite ein Wort. Forderungsmanagement.
Okay, ja. Jetzt haben wir beide Hauptfiguren schon mal kennengelernt. Fritz Bullauge, der Ich-Erzähler heißt Kai Oleander, ist Polizist und sieht nicht aus wie der Elefantenmensch, hat aber eine Verwundung. Erzähl mal ein bisschen.
Der Polizist hat bei einer Demonstration eine Flasche ins Gesicht bekommen mit der Folge, dass er ein Splitter in sein Auge gedrungen ist und der Sehnerv durchtrennt wurde, was eine Blindheit zur Folge hatte. Und die Geschichte, zumindest am Anfang dieser Figur, ist, dass er denkt, es ist alles in Ordnung. Also es ist natürlich schrecklich, jetzt diese Verwundung zu haben, aber er geht davon aus in sich selbst, dass er seinen Beruf weitermachen kann. Wahrscheinlich nicht dauernd auf der Straße, aber trotz weiter Polizist bleiben kann. Und das überhaupt alles gut ist. Also es ist ein großer innerer Selbstbetrug, den dieser Polizist mit sich herumträgt und auch aus sich heraus erzählt.
Das ist ja ein Polizist, der nicht ganz üblich ist im deutschen Standardkrimi, ist ein uniformierter Polizist. Mhm. Die gibt's relativ selten. Eigentlich literarisch noch weniger, filmisch eher mal. Diese klassische Cop-Novel, wie die Amis haben mit den Street Cops, das haben wir nicht. Anscheinend, weil das nicht für erzählenswert gehalten wird. Ich weiß es nicht genau. Also insofern freut man sich, wenn auch sowas, so eine Figur mal vorkommt.
Ja, also ich bin ja nicht so jemand, der... Also ein Autor, der überlegt, was könnte man jetzt mal, was machen?
Nein, das darum geht doch gar nicht.
Ich denke ja, also mein Denken ist eben merkwürdig manchmal. Die Geschichte war einfach so. Also die Geschichte, dass da jemand sein Augenlicht verliert, also ein Auge, das Licht eines Auges, und ich wollte einen Genre-Roman schreiben und deswegen war es ganz klar, dass es ein Polizist ist und es lag auf der Hand für mich, dass das ein Streifenpolizist ist, der auch in so eine Realität immer wieder hineingezogen wird, wie es ja auch ist. Ja, also wenn Streifenpolizist, der muss alles Mögliche machen, Demonstrationen begleiten, in Wohnungen kommen, wenn jemand stirbt und so weiter. Das ist ein Beruf, der wirklich viel abverlangt von einem. Und dann war eigentlich klar, dass das ist einer, der eigentlich bisher relativ unauffällig war und jetzt aber beschlossen hat, dass das Leben einfach super ist. Also das ist toll. Und das ist natürlich Quatsch. Ja, also das ist noch nicht. Aber ganz lange trägt er das vor sich her.
Ja. Naja, ich meine das jetzt gar nicht als Referenz, als literarische Referenz, sondern es ist einfach ein Blick von ein Blick auf Gesellschaft und ein Blick auf das, was da täglich los ist, was jemand aus dem Wirtschaftskriminalitätsdezernat so nicht hat. Ne?
Ja, auch nicht aus dem Morddezernat.
Oder aus dem Morddezernat,
also, ne? Das ist oft eingeschränkt und so ein Schreibenpolizist hat halt dauernd mit gesellschaftlichen Dingen zu tun, die halt passieren. Gesellschaftlichen, menschlichen Dingen, ja, mit allem, was halt was den gemeinen Menschen so ausmacht, ja, also den allgemeinen Menschen. Und da gehören Demonstrationen dazu, die für ihn jetzt fatal waren und andere Dinge.
Bitte? Ich habe letztens in Frankfurt, stand ich neben der Szene, da haben zwei Leute die Streifenpolizei geholt, weil ein Obdachloser auf der Bank lag, wo die sich hinsetzen wollten. Also auch für sowas muss die Streifenpolizei herhalten.
Ja.
Ja, das ist, also ich finde das schon interessant und ist für die Geschichte natürlich auch ganz wichtig.
Ja.
Ich gehe mal ein bisschen rein in die Geschichte, weil dieser Streifenpolizist denkt, dass entwickelt ein merkwürdiges Verhältnis zu einer Frau, die möglicherweise diese Flasche geworfen hat oder auch nicht. Aber darum geht es jetzt gar nicht, um diese merkwürdige Konstellation zwischen diesen beiden Menschen. Sondern es geht darum, dass möglicherweise im Hintergrund irgendwie ein Attentat geplant wird. Und der Streifenpolizist sozusagen versucht, das zu melden nach oben sozusagen und nicht durchkommt. Das finde ich wirklich interessant, was da an Informationen sozusagen marginalisiert wird, was aus der Realität kommt und nicht aus irgendeiner Theorie über Terrorismus. Also das fand ich sehr gut.
Ja, das sind halt Erfahrungen, die ich halt auch gesammelt habe, so im Laufe der letzten 20 Jahre mit Begegnungen mit Polizisten oder auch mit der Hierarchie innerhalb der Polizei. Das ist ja in vielen Filmen auch, also in Frankreich wahnsinnig beliebt, aber manchmal sogar auch in Amerika, wenn es gelingt, diese Hierarchien darzustellen. Ja, und wir haben es ja erlebt, so in Deutschland beim NSU-Prozess und auch danach dann noch, wie Informationen einfach nicht weitergegeben werden, weil man eitel ist, ja, weil bestimmte Abteilungen nicht wollen, dass eine andere Abteilung irgendwie als Gewinner hervorgeht, ja, so, sondern man möchte bestimmte Dinge, Fälle selber lösen. Das ist sehr, sehr verbreitet, sehr allgemein. Und ich habe das halt in dieser Geschichte runtergebrochen auf die einfachste Möglichkeit. Also ein Streifenpolizist kriegt was mit, was in Richtung eines tatsächlich politischen, terroristischen Anschlags deutet. Und er weiß schon, dass es schwierig sein wird, dazu zum Beispiel zum Landeskriminalamt zu gehen und zu sagen, ich habe da was gehört, weil der weiß schon, was die von ihm denken. Ja, dass irgendwie so ein Asphalt-Cowboy halt sich wichtig machen will. Und das ist ja dann auch so. Und er lässt aber nicht locker. Ja. Also es tut sich dann so eine größere Welt auf. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie bei Sibylle in dem Roman, ja, wo sich dann auch immer mehr eigentlich eine größere Welt auftut und die ist noch bedrohlicher als die es eh schon gibt.
Ja, ja, da wollte ich gerade auch hin, guter Punkt, weil Slansky, dieses souveräne Slansky, die wir jetzt kennengelernt haben, die also so die Sprüche raushaut und cool ist, deren Welt gerät ja auch ganz schön ins Wanken, genau wie Kai Oleander, der meint, das Leben sei ganz okay. Da bröselt's natürlich dann. Und bei Slansky, das finde ich auch ein interessanter Punkt. Also.
Ja, ich mag auch gerne, wenn Figuren ein bisschen gebrochen werden. Die kommt arrogant daher mit einer unglaublichen Hybris und macht Sprüche, wie wir sie alle gerne machen wollen, wie sie einem nur einfallen, immer hinterher in den Situationen. Und dann kommt sie natürlich auch in einen Fall, der sie überfordert und wird mit Dingen konfrontiert, denen sie nicht mehr ganz Herr ist, trotz ihrer Coolheit. Das
ja, erzähl mal ein bisschen, was das ist. Also erstmal. Nicht, was du liest, sondern wie das Buch so ein bisschen läuft, damit wir ein bisschen Orientierung haben.
Also sie bekommt einen Auftrag von einer Society Lady und sie erfüllt diesen Auftrag auch perfekt. Dann wird offen gehalten, ob das ein Rachefeldzug ist einer Ehegattin, weil es stellt sich nämlich raus, dass das die Gattin ihres Gelegenheitsliebhabers ist. Aber sie klärt diesen Fall, hält sich aber dann verantwortlich für einen Mord, der in ihrer Wohnung passiert, weil sie einfach glaubt, sie ist gemeint. Und dadurch gerät sie immer weiter in Mühlen, aber anders als im klassischen Krimi ist sie nicht eine klassische Ermittlerin. Sie bemüht sich zwar, aber die Fälle werden eigentlich von der Polizei gelöst. Aber
ja, die Polizei spielt ja überhaupt keine Rolle irgendwie. Also,
spielt keine Rolle.
Naja, also bei
der
dir.
Der Kommissar
das als erotisches Interest.
Ja, also spielt da sollte auch Rolle. Ein bisschen Love rein.
Ansonsten spielt da ja keine allzu große Rolle. Genau. Also wenn man beide Bücher sozusagen nach klassischen Standard-Krimi-Elementen durchguckt, sozusagen durchdekliniert, das ist auch lustig. Leiche, ja, beide, auch leider dann bei Friedrich Arne in Bullauge fällt auch eine Leiche an. Ermittler, ja, beide. Polizei, ja, beide. Kommen wir zu Gewalt. Wie sieht's da aus?
Friedrich? Nicht gut.
Nicht gut.
Nicht gut, nicht gut aus. Also, nicht gut. Also es ist, ich will ja jetzt nicht hier einen Wettbewerb machen, aber ich finde, bei Sibylle ist wesentlich mehr, also Gewalt. Also,
ja, ich bin ja auch eine Frau.
Ja, und die Hauptfigur ist ja auch, also die hat es ja auch drauf. Also bei mir ist diese Gewalt eher so so ein Unwetter im Hintergrund, das sich jeden Moment entladen könnte. Es gibt schon eine Szene, in der physische Gewalt gibt bei mir, aber die Bedrohung ist bei mir stärker. Also glaube ich jetzt im Vergleich jetzt mit beiden Büchern, die Bedrohung kommt näher. Während die bei dir dann doch stattfindet auch.
Ja, also. Ja, findet statt. Und ich fand es ganz interessant, dass die Hauptfigur mit ihrer Arroganz und ihrer Hybris immer eine in die Fresse kriegt. Die ist am laufenden Band beim Arzt und muss irgendwas reparieren. Also ja, fand ich ganz interessant. Also, aber sie schlägt auch zu. Sie kriegt Ohrfeigen, aber sie schlägt auch zu.
Ja. Wir hatten neulich einen Auftritt in Köln. Sibylle und ich, war lustig. Und da entschlüpfte ihr ein sehr interessantes Detail. Also in der Vorbesprechung sagt sie mir, und dann lese ich die Stelle, wo ich den Albaner verprügle.
Zusammenschlage.
Zusammenschlage. Und das fand ich interessant. Würde dir das auch passieren, Fritz?
Ja. Ich meine, bei den Büchern ist auch Gemeinsamkeit, ist in der Ich-Form geschrieben, ja. Und der ersten Person, also das kann mir schon passieren. Ja, also früher ist mir das, als ich sehr viele Geschichten über diesen vermissten Sucher Tabor Süden geschrieben habe, passiert, und das hat mich extrem zum Denken gebracht und an diesen Tagen auch dazu, vielleicht jetzt mal kein Bier zu trinken, dass ich irgendwo in der Straßenbahn fuhr und irgendwas sah und sagte, wow, ich muss es Martin Heuer erzählen. Das ist der beste Freund von Tabor Süden gewesen, der schon lange nicht mehr lebt. Kommt noch dazu. Ja. Und das hat mich sehr, also da dachte ich, ich muss an mir arbeiten. Also es ist, ich bin das nicht. Ja. Allenfalls während ich schreibe, aber dann wirklich nicht mehr. Ja. Also ja, das kann schon mal passieren, dass man sich verwechselt.
Ja.
Aber du wirst nicht mehr so gefragt, wie viel Autor, wie viel Figur.
Doch.
Was?
Ja. Aber was soll man darauf sagen? Ich sag dann ja, ich bin's, aber nicht dauernd. Ja, aber ich bin ja auch alle anderen Figuren. Also beim Schreiben ist es ja schon so, dass meine Art des Schreibens so ist, dass ich halt mich schon verwandle und versuche zu verwandeln in die Figuren. Und das sind ja oft merkwürdige Figuren. Das sind Männer, Frauen, junge Leute, ältere Leute, Kinder, Jugendliche. Also das ist ja schon auch eigentlich mit eine wunderbare Arbeit, ja, auch beim Schreiben. Es ist nicht nur das reine Schreiben, sondern eben auch das sich verwandeln. Deswegen schreibe ich wahrscheinlich auch immer noch, weil das magische Momente sein können, wenn die Figur dann so selbstständig ist, dass ich selber nur noch ein Chronist bin von dem, was die Figur will, in bestimmten Szenen oder denkt oder so.
Ja, wenn die anfangen zu agieren und spielen, das ist wirklich ein schöner Moment. Dazwischen eher härter, so Strukturaufbau und.
Ja, Struktur ist überschätzt.
Aber wenn die Figuren so langsam richtig spielen miteinander, das ist...
Struktur ist überschätzt.
Ja.
Plots sind überschätzt.
Ja. Plot ist Petersilie. Also der Rest ist Schnitzel. Ja, also die Sprache, der Sound, das ist das Fleisch, worum es geht. Ja, also ich weiß es nicht, wie man das jetzt vegan ausdrücken könnte, aber das ist so, dass das halt nichts gegen tolle Plots oder so, ja, großartige, vor allen Dingen auch in Filmen, ja, ich bewundere Menschen, die plotten können, die es richtig drauf haben. Aber deswegen lese ich kein Buch. Also ich lese ein Buch wegen was anderem, ja.
Nein, die Plots sind ja auch endlich, finde ich. Also ich bin ja auch kein großer Freund des Plots. Also, du hast ja kein Plot.
Nee?
Naja, ein bisschen.
Ja, ist schon ein bisschen Plot.
Ein bisschen Plot ist das schon, aber jetzt auch nicht der Plot, der am Anfang hingelegt wird und am Schluss.
Mühe gemacht.
Nee.
Ja, ja. Vielleicht, man muss jetzt schnell was klären, ja, weil mich das lang beschäftigt hat, ehrlich gesagt, als ich dieses tolle Buch gelesen habe. Ich habe, bevor ich es gelesen habe und aber auch eine Zeit lang, während ich es gelesen habe, Davenport 160 mal 90 ist extrem der ungewöhnlichste Titel, den ich jemals beim Kriminalroman gelesen habe. Und vielleicht man verrät, glaube ich, nichts, wenn man sagt, wo der Titel herkommt.
Ja.
Doch. Finde ich gut.
Was? Du das verraten.
Nein, ich verrate es nicht.
Also. Du
bist ja schließlich die Autorin. Also.
Ja, also das ist aus einem Tisch aus dem Obi. Und, und das Ding ist aber, er spielt zweifach eine Rolle. Er spielt einmal die Rolle, dass er im Büro von Slansky steht. Und wird nochmal aufgegriffen, das Motiv für eine Kunstausstellung, weil in dem Roman geht es auch viel um eine Auseinandersetzung mit Kunst. Ja. Und da steht der nochmal, allerdings in der Ausstellung. Mhm.
Ja.
Und das ist auch der Titel der Ausstellung.
Gut, dass wir es geklärt haben.
Gut, dass wir es geklärt haben. Gab es übrigens gar keine Diskussion, als das Manuskript ankam bei mir, hieß das schon so. Und wahrscheinlich habe ich deswegen hingeguckt. Also
okay.
Weil, es kommen ja so seltsame Dinge auf den Tisch. Mhm. So
da Fall aus dem Obi ist, habe ich ganz, ganz lange überlegt, ob ich selber das Davenport aussprechen soll.
Ach so.
Aber Davenport. Ich habe mich dann doch für Davenport entschieden. Aber
also Obi haben wir jetzt, da müsste jetzt auch Werbung. Es ist übrigens ein ganz tolles Buch über die Hotelkette Motel One. Also ich bin auch wahnsinnig gerne im Motel One. Ich finde, das ist eine tolle Idee gewesen von, war jetzt zufällig ein Münchner, aber das war trotzdem eine gute Idee. Und das Buch, weil die Hauptfigur ist dort und man hat das Gefühl, wenn dass die wahnsinnig gerne in dem Motel One ist.
Sag mal so, es kommt alles mies weg in dem Buch, außer dem Motel One.
Und wenn die zahlen immer noch nichts. Ne?
Wenn Motel One so klug ist, dann...
Sie muss immer noch zahlen, genau.
Sie muss immer noch zahlen, ja.
Aber du hast ja auch mit Hotels, ne? Also dann seine Maschine ist eine ganz andere Art von Hotel. Also ich bin jetzt ganz entzückt, dass du auch Motel One-Fan bist.
Ja.
Aber du magst ja auch so...
so Pensionen
diese
auch.
Diese Pensionen und gibt es die eigentlich noch genug?
Nee, gibt es schon noch, aber halt... Ja, es gibt halt immer mehr Ketten und es muss ähnlich ausschauen alles und so. Ja. Das ist beim Motel One ja auch, aber es ist trotzdem irgendwie cool. Und so diese kleinen Pensionen, die alle so ein bisschen verstaubt sind, die gibt es immer weniger. Obwohl es immer mehr Staub gibt, aber es gibt weniger verstaubte Pensionen. Schade.
Ja, aber auch dieses Irre-Hotel, wo der danach und seine Maschine also wohnt sozusagen, also das Buch vorher... könnte man jetzt auch drüber reden, wie das ist, weil komischerweise hat man über Sibylle Rugesbuck gesagt, das sei von Chandler induziert sozusagen oder Hammett, also von der Figur des Privatdetektivs. Danach und seine Maschine, also ein Buch, ein Tabor Süden vor Bullauge, das ist eine Hommage irgendwo an Cornel Woolrich. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt, amerikanischer Autor, die man früher als Hack-Autor bezeichnet hat, aber ganz wichtig für die schwarze Serie, ganze Menge Filmstoffe basieren auf ihm. Fenster zum Hof zum Beispiel von Hitchcock dürfte sehr bekannt sein. Also Woolrich kann man richtig Fan werden.
Ein großer Plotter.
Ein großer Plotter.
Also der konnte tatsächlich plotzt, also der Woolrich lebte von 1903 bis 68 und hat seine Kriminalromane geschrieben so in den 40er Jahren. Anfang der 50er, aber so Ende der 30er, 40er Jahre, hat 5 große Kriminalromane geschrieben, die alle das Wort Schwarz-Black im Titel hatten. Das, daher auch die schwarze Serie. Das hat eigentlich Woolrich begründet durch die Art seiner Geschichten. Und er lebte im Hotel, also mit seiner Mutter, er war homosexuell. Und zwischenzeitlich hat er mal die Tochter eines Produzenten in Hollywood geheiratet, was total daneben war. Weil erstens mal die Tochter von einem Produzenten in Hollywood damals und dann hat die so einen Koffer gefunden mit Matrosenkostümen. War ungeschickt. Und dann ist er also wieder nach New York zurück, wo er geboren wurde, und lebte dann dort in den Hotels. Und der hat einige Hotels. Aber also ein Kriminalschriftsteller, der hatte Plots, die waren total abgefahren und gingen aber irgendwie immer auf. Aber die Geschichten, und deswegen ist er nie so berühmt geworden wie Chandler, wie Hammett, wie James Cain und andere, weil er hatte nie einen Serienhelden, er hatte nie eine Serienfigur. Das heißt, wenn man anfängt, einen Roman von Woolridge zu lesen, weiß man nicht so genau, wie es ausgeht. Man weiß nicht genau, die Finsternis ist sehr groß. Und das ist zwar eine Zeit lang interessant, aber dann will man ja doch wieder einen Halt finden. Und das ist wie heute das Genre, das populäre Genre, der populäre Teil unseres Genres, ist, dass man immer einen Halt findet in den Büchern. Ja, irgendwie wird die Welt schon heil sein. Und das finde ich auch zum Beispiel am Davenport 160 mal 90 irgendwie toll, weil die Welt ist überhaupt nicht heil am Schluss. Und bei den meisten Kriminalromanen, die es wert sind, Roman zu heißen, ist nicht so, dass am Schluss irgendwie die Lösung da ist. Es ist keine Lösung. Es wird vielleicht was geklärt, aber es gibt keine Erleichterung. Ja. Und die meisten Krimis machen das aber. Sie suggerieren Erlösung. Und das geht halt nicht, weil es gibt halt keine Lösung.
Ja. Das ist sehr trostreich.
Na ja, du bist doch.
Du hast das. Also, ich meine,
Kollege Grolis hat zu Recht geschrieben, eines der traurigsten Bücher der Saison, dein Davenport, auch wenn es einen heiteren Ton hat. Also hat ja keinen heiteren Ton, aber also einen scharfen Ton. Also natürlich. Ich meine, das Problem mit Krimi ist natürlich, deswegen haben wir da auch Roman drauf geschrieben. Also wahrscheinlich dieselbe Entscheidung. Friedrich Arnie gehört nicht zu meinem Einzugsgebiet im Sörkamp Verlag, aber es ist logisch schon, aber gleiche Instinkt sozusagen. Denn mit Krimis, das ist auch ist ein bisschen, finde ich, problematisch, weil es gibt inzwischen, ist der Begriff so würgend geworden. Also der präformiert so die Wahrnehmung, finde ich. Und dann liest man ein Buch und dann sagt man, meh, ist gar kein richtiger Krimi, ist nix. Und dann gibt's Leute, die sagen, weil sie vielleicht viele schlechte Krimis gelesen haben, Krimis vorher lese ich grundsätzlich nicht. Und dann haben wir eine ganz blöde Situation, dass Bücher durchrutschen, wenn sie gelabelt sind. Und eben zu der Vorstellung, was ein Krimi ist, gehört, glaube ich, im großen Common Sense, aber das stimmt eben nicht mehr, dass eben die Welt am Ende zumindest als in Ordnung zu bringend dargestellt wird. Also ja, mit mehr oder minder düsteren Aussichten, aber letztendlich muss ja Trost oder Halt oder was auch immer sein. Wobei ich mich dann frage, warum man Halt und Trost ausgerechnet bei einem Genre sucht, wo man mit Leichenteilen rumspielt. Also wahrscheinlich Cheap Thrills, aber okay.
Ne? What?
Ja. What?
Cheap? What?
Cheap Thrills.
Okay.
Leichenteile spielen.
Ach so, okay.
Rumalbern damit. Kann man machen, wenn man es kann.
Ja, das also. Ist halt das Problem. Also, das lehne ich total ab. Also, ich glaube, von Hitchcock kommt dieser Ausdruck MacGuffin. Ein MacGuffin ist, das kennen Sie alle aus Filmen oder so, irgendein Gegenstand, irgendetwas, was am Anfang einer Geschichte auftaucht und dann praktisch keine Rolle mehr spielt. Ja, aber Hauptsache, die Geschichte kommt in Gang. Also bei Pulp Fiction, wenn Sie das gesehen haben, wahrscheinlich alle irgendwann, da gibt es so einen Koffer am Anfang, wo die beiden Gangster da sind und machen so einen Koffer auf und dann leuchtet es so golden raus und sie sagen, ah, da haben wir es jetzt gefunden und das spielt nie wieder eine Rolle. Ist völlig egal, aber die Geschichte ist in Gang gekommen. Ne? MacGuffin. Die Erklärung ist, keine Ahnung, irgendwas Schottisches, völlig wurscht. Das heißt so, ein Gegenstand, etwas, mit dem man einfach die Geschichte losrennen lässt und fertig. Und der Tod ist kein MacGuffin. ja, nicht mehr in der Realität. Ja, also und für mich ist der Kriminalroman, der davon lebt, dass der Tod einfach nur stattfindet, dass irgendeiner ermordet ist, damit diese Geschichte weitergeht, belanglos. Das nutzt mir nichts. Da erfahre ich nichts über Menschen. Und warum liest man einen Roman? Weil man was erfahren will über sich selber, über euch, über alle Menschengeschichten. Ja, und zwar möglichst verstörend und möglichst so, dass ich so ein Buch beende und mit dem noch ein paar Tage rumlaufe und sage, also was macht es mit mir? Und vielleicht habe ich sogar was verstanden über Verhaltensweisen von Leuten, die ich mal kenne oder aus der eigenen Familie, was auch immer. Dass etwas passiert, ja, das wirklich wichtiger ist als, noch wichtiger ist als die Geschichte, die ich gerade gelesen habe. Und deswegen sind für mich oft Krimis nicht so interessant, weil da wird halt einer umgebracht und dann wird es irgendwie gelöst. Das ist ja klar. Irgendein Kommissar, der irgendwas gerne isst oder sonst irgendwelche.
Und zwischendurch kommt das heiße Eisen. Das ist die gesellschaftliche Relevanz.
Genau. Also, ja, das kommt dann auch noch
das
dazu.
Das haben wir dann auch noch.
Aber das tut nicht weh.
Nee.
Und ein Roman, der nicht weh tut, ist eigentlich kein Roman. Das ist so, ja. Dann lassen wir es halt.
Sibylle, du wolltest unbedingt, ja, du hast gesagt, du wolltest einen Kriminalroman schreiben. Eigentlich, warum? Um mich zu entzücken, oder?
Also, ich mag einfach das Genre, weil ich finde, Verbrechen bringt schon auf den Punkt, was im Kleinen so vorhanden ist bei allen, bei vielen Menschen. Also so komische Gefühle, Neid, Hass, Eifersucht, die ganzen, ja, Todsünden. Und das bringt es irgendwie auf den Punkt. Und hier hatte ich einfach Lust, weil, also das gibt Freiheit, das Genre, dann kann man verrückte Figuren gestalten, man kann, ja, mir haben die Zutaten gefallen, die ich da verwende, also Gangster, Drogen.
Ja, die laufen ja da draußen rum. Ne? Also die sind ja, das ist ja auch so ein Ding, dass man sagt, also da, wo man einen Ausschnitt aus einer Gesellschaft oder sowas beschreibt, hat man dann gleich einen Krimi, als ob dass alles Klischees werden. Das stimmt ja nicht, die laufen ja da draußen rum. Da laufen Gangster rum, da laufen, was weiß ich, manchmal auch Mörder rum, nicht so viel wie in Kriminalroman und schon gar nicht so viel wie nicht in Schweden rumlaufen, aber egal. Aber die sind ja alles da. Das sind ja keine literarischen Fantasien, die dann plötzlich zur literarischen Fantasie gemacht werden. Also das finde ich immer so bizarr. Und dann heißt es dann ja Klischee. Also ich hatte das mit einem anderen Autor von mir, der Johannes Groschupf, der einen Roman geschrieben hat über das Berliner Dattelhüllen sozusagen, also wo Leute ihr Geld verdatteln und dann pausenlos gesagt gekriegt hat, das ist ja nur ein Klischee von Berlin. Nein, das ist überhaupt kein Klischee. Dattelhüllen sind da und Dattelhüllen sind, wir hatten vorhin komischerweise gerade nochmal über Dattelhüllen. Also vieles, was in kriminalen Romanen auftaucht, ist eben kein literarisches IKEA-Bau. Stück sozusagen. Ja. Und bei dir ja auch. Ich meine, ja, was in Frankfurt sozusagen auf der wirtschaftskriminellen Ebene läuft, was im Kunstbetrieb läuft, das kannst du ja nicht alles als
ja, und
als
dann,
wir wissen schon, also, wie es geht, sehen.
Es ist auch noch was, was ich mich kaum getraue zu sagen, aber ich mache es trotzdem. Es hört sich arrogant an, aber ich bin, als ich so durch die gegenwärtige Krimi-Landschaft vorab gegangen bin, habe ich gedacht, oh, die sind ja alle so moralisch und die Schweden, die sind so blutig und ja, wie Friedrich Arni sagt, reine Ermittlungsarbeit jetzt mit der Auflösung, das hat mich auch nicht so interessiert. Und ich dachte aber trotzdem, das hat immer noch den Touch Kriminalroman, so des Dreigroschenhaften, des etwas niederen Genres. Und ich hatte einfach Lust, das ein bisschen zu drehen, ein bisschen zu dekonstruieren und ein bisschen. Mein erster Anspruch war natürlich Literatur. Und also wenn ich in die Bücher von Friedrich Arni rein, das ist Literatur, verdammt nochmal. Man, das ist Literatur. Also während ich manche Kriminalromane Nicht, die sind wirklich nur Kriminalromane.
Naja, das Gute. Das
hört sich arrogant an.
Also, ich finde es sehr attraktiv, wenn Literatur, also sozusagen diese, die Ursprünge Literatur von unten, also dieses, die Pulp-Heftchen und weiß der Teufel noch was. Das ist ja, hat ja sehr viel für Demokratisierung von Leseverhalten oder sowas gesorgt und so weiter, hat also Hemmschwellen abgebaut, also Literatur, also die heiligen Katzenlesungen bei Klaviermusik sozusagen, die sind durchgefickt. Das ist schon sehr sinnvoll. Und wir sehen ja auch immer nur diese eine Tradition. Es gibt eine andere Tradition, da kommt es aus dem Surrealismus, gibt es aus dem Dadaismus, haben das erkannt, was man da alles mit machen kann, schon sehr früh. Und es hat ja immer so was Subversives gehabt gegenüber der Hochliteratur. Natürlich ist das was... Wir machen Literatur hier, aber eben nicht die Art von Literatur, die so ein bisschen nach Weihrauch riecht.
Ach, stell dir mal vor, das wäre bei Suhrkamp minimum drei Groschenhefte geworden. Wenn man das als drei Groschenhefte rausgegeben hätte, Stück an Suhrkamp.
Also das finde ich das Attraktive daran. Also die Historie finde ich attraktiv. Weiß nicht, wie ihr das
seht. Ja, klar. Das ist natürlich auch sehr interessant, immer wieder interessante Gespräche und ein sich beschäftigen mit dem Thema, weil auf solche Ideen, so jetzt mal ganz, Sie sind ja hier, Gott sei Dank, würde man ja in Frankreich oder Italien nicht kommen oder in Südamerika, weil da ist die Genre-Literatur, die Kriminalliteratur derart verwoben mit der allgemeinen Literatur, weil man davon ausgeht und beweisbar, weil es die Romane ja dann dort gibt, dass das dass selbstverständlich, dass ein literarischer Anspruch immer dahinter steckt, wenn man solche Geschichten schreibt und auch ein gesellschaftspolitischer Anspruch und überhaupt ist das lesenswert, weil es da um uns geht, ja, weil es da um eine Zeit geht, um die Gesellschaft geht und eine Form, ein Teil der Gegenwart, die man einfach kennen sollte, wenn man wachsam ist. Ja. Und das ist bei uns ist halt, im deutschsprachigen Raum ist halt das ist bis jetzt nicht gelungen, hier eine echte Brücke zu finden zwischen der allgemeinen Belletristik und der Genre-Literatur. Und wir arbeiten dran, Thomas Wörth hier als Herausgeber bei Suhrkamp ist ja da an der sozusagen besten, prominentesten Stelle, um sowas anzuschieben oder diese Brücken zu bauen, aber es ist sehr schwer.
Ach, wir schieben schon seit den 80ern, ehrlich gesagt. Also, es war schon mal besser, übrigens. Es hat schon mal mehr geschoben.
Ja also wir weinen jetzt nicht, wir leiden auch nicht, so machen wir jetzt nicht. Aber es ist, auch was die internationale Kriminalliteratur angeht, und da gibt's echt Sachen, ja, in den letzten Jahren, da haut's einen weg. Ja, das ist auch ganz toll, was bestimmte Verlage, nicht nur Suhrkamp, aber andere auch übersetzen lassen. Ja, das kostet ja alles sehr viel Geld und gute Übersetzer. Großartige Genre-Literatur, die, aber in den großen Buchhandlungen, also in richtig großen Buchhandlungen, natürlich immer in diesen Regalen oder in diesem Bereich steht, wo alle Krimis stehen. Ja, und das ist natürlich schwierig, weil diese Bücher sollten bei der allgemeinen Belletristik stehen, weil ein Lesende, die einfach nur einen schnellen, schönen Krimi lesen wollen, was ganz toll ist, fahren gegen Wände bei diesen Büchern. Wenn die aber bei der allgemeinen Belletristik stehen würden, würden wahrscheinlich ziemlich viele Leute da mal reinblättern und sagen, wow, das ist ja erstens gut geschrieben, zweitens interessantes Thema und würden dieses Buch kaufen, so wie sie jedes andere Buch kaufen aus der allgemeinen Belletristik. Und solange, das ist zum Beispiel eine Brücke, die muss man irgendwie mal herkriegen.
Ja, das ist schwierig. Ja, ein Problem ist ja natürlich, dass ein guter Kriminalroman, ein guter und ein schlechter, die sehen auf den ersten Blick mal furchtbar gleich aus. so ganz von außen geguckt. Da fängt es schon mal an, problematisch zu werden. Und dann kommt eben diese Falle, dass die Wahrnehmung dann auch anders, man merkt das bei Amazon-Rezensionen oder bei anderen Rezensionen, merkt man, was da passiert. Also man hat einen Roman zum Beispiel, geht über Frauen im Sexgewerbe, irgendwo geistert ein Täter durch einen Mörder durch die Gegend. dann ist das plötzlich die Dominante. Aber darum geht es überhaupt nicht in diesem Buch. Wird aber so gelesen, weil es im Krimiregal steht, oder? Und dann gibt es natürlich vom Feuilleton gibt es die furchtbare Formel, das ist mehr als ein Krimi. Also vor der habe ich richtig Angst, weil ich nicht weiß, was mehr als ein Krimi sein soll. Entweder ist es ein guter Krimi, dann ist es ein guter Roman oder ist es ein schlechter. Aber mehr als ein Krimi macht mich wirklich ziemlich nervös. Das ist ein vergiftetes Lob, finde ich. Das ist nicht die Brücke, glaube ich.
Nein, das ist nicht die Brücke. Ne? Nee.
Weil es impliziert, dass ein Roman per se was Edleres ist als ein Krimi. Und das ist ja nun wahrlich nicht der Fall.
Apropos Amazon, ja. Du bist mein Zeuge. Ich habe gesagt, ich will keine Kritiken lesen. Und was habe ich dann gemacht? Mal bei Amazon reingeguckt. Und was stand da als erstes? Das war das Erste. Das Ding war rausgekommen, so 4 Wochen später. Ich gucke in Amazon. Also, die Sätze sind viel zu kurz. Ich kam nicht rein. Und
selber schuld, so, wenn du sowas liest.
Was sollst du nicht lesen? Ist eigentlich verboten zu lesen, außer man liest, also was ich sehr empfehlen kann, außer man liest Amazon-Kritikern von richtigen, so Klassikern der Weltliteratur, Homer oder sowas. Das ist toll. Also sowas lese ich gerne. Mhm. Aber Amazon darf man nicht lesen, wenn man sich kein Depri holen will. Also das geht nicht. Das soll man nicht. Obwohl es Marktforschung for free ist, muss man auch sagen. Kann man viel Geld ausgeben sonst dafür. Naja, gut. Auf jeden Fall gibt es, ich glaube, da sind wir uns einig, also so unschuldige Krimilein, die gibt es eigentlich nicht, finde ich. Also es ist nicht unschuldig. Und wenn sie noch so lustig sind, das ist es einfach nicht. Geht wohl nicht zu machen. Mhm. Oder? Ich weiß es nicht. Wie sehen Sie das? Wie gesagt, ich sehe sie so schlecht.
Das ist schon eine gute Art, Gesellschaft zu beschreiben, finde ich. Das ist ein gutes.
Ist auch eine gute Art, Literatur zu machen. Ist ja nicht nur, das ist auch so gefährlich.
Jetzt wird schon wieder so Depri irgendwie. Jetzt wird schon wieder so Depri irgendwie hier. So. Doch, irgendwie schon.
Och, bei den Auflagen und bei den Erfolgen kannst du nicht Depri werden. Nee, kommt gleich noch ein bisschen was vor.
Na, endlich.
Eben.
Ach, du wolltest. Sibylle, lies mal was vor.
Okay. Mach ich da weiter, wo ich aufgehört habe. Forderungsmanagement. Wir erledigen das für Sie. Einfache Fallübergabe, hauseigene Juristen, Rechtsberatung. Die Website war gut strukturiert. Das Blau und die genügsame Schrift hatte ich der Anzeige eines Ingenieurbüros entnommen. Meine Seite spricht auf jeden Fall eine besser zahlende Klientel an. Es kommen die obligaten Schlüsselworte darin vor, die bei Mandanten Sicherheit auslösen. Meine Website fegt ihre Ängste vom Tisch. Prävention, Optimierung, Kommunikation, Analyse, Effizienz. Vor allem habe ich auf das billige Wort seriös verzichtet. Die Seite war damals kaum eine Woche im Netz gewesen, da kam auch schon die erste Anfrage. Sie klang vielversprechend. Die Übergabe der Fakten fand an einem knallhellen Morgen in meinem Büro statt. Ich trug einen grauen Hosenanzug, wie ihn mein Kundenberater bei der Sparkasse trug. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir kein universelleres Outfit vorstellen, wenn es um Geschäfte ging. Dieser Anzug ließ gemeinhin alles Spezielle verschwinden. Sexappeal, Intellekt, Humor, Charaktereigenschaften, Anschauung. Ein neutraler Boden für Tatsachen. A. war mit seinem Anwalt angetreten. Er trug im Gegensatz zu seinem Anwalt keine Krawatte und eine billige Uhr, um die Machtverhältnisse noch deutlicher zu machen. Ich mochte sofort seine unschuldige Ängstlichkeit hinter dem arroganten Gesicht. Beide waren groß und begrüßten mich mit der Lockerheit britischer Kadetten. Diese mächtigen Körper, geschützt vom Kontostand. A. legte mir seine Karte mit geprägten Adelstitel hin. Sein Anwalt trug am kleinen Finger einen Goldring mit Smaragd und hatte auch einen adligen Namen. Es schien, als wolle er die unbeholfenen Gesten A.s mit übertriebener Männlichkeit kompensieren. Er legte seine Hand mit dem albernen Siegelring auf den Tisch. Beim Anblick meines leeren Büros fiel ihm erstmal nichts ein. Stunden um Stunden hatte ich für die Inneneinrichtung gebraucht. Mir liegt sowas nicht. Es hat mich Wochen gekostet. In Gedanken habe ich wieder und wieder die wenigen Möbel von links nach rechts verschoben. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. 2 Stühle für die Klienten, ein Schreibtisch aus Stahl. Mein Büro ist eine Mischung aus Klosterzelle und U-Haft. A. und sein Begleiter saßen unentschlossen herum. Ich stellte eine Flasche Mineralwasser hin und eine Rolle Brausetabletten mit der Bemerkung Free Choice. Sie begannen sich im Smalltalk zu übertreffen. Dennoch klang ihr Gerede über Vitaminbooster in Form von Brausetabletten, Preisgestaltung von Mineralwasser und Muskelverspannungen bei Dehydrierung keinesfalls lässig. Und es schien sie auch wenig zu stören, dass ich nicht teilnahm. Ich saß da und schwieg. Nach den vorgeschriebenen Minuten Anstandsgeplauder laut Adelsknicke begann sie, mir ihr eigentliches Anliegen zu beschreiben. Jedes Wort bedenkend, meine Denkleistung testend, wie ich ihre absichtlichen Leerstellen wohl füllen würde. Sie machten einfache Inhalte kompliziert und verschwiegen peinliche Details. Kurzum, sie waren im Arsch. Es wollte schon langweilig werden, als sie endlich die veruntreute Summe preisgaben, um die es ging. 2,5 Millionen Euro. Ich schwieg. A, dessen Leben offensichtlich auf Kapitalakkumulation angelegt war, stellte mir eine 10%ige Erfolgskommission in Aussicht. Er muss es für relativ unwahrscheinlich gehalten haben, das veruntreute Geld wiederzusehen, und verkaufte sich als großzügig. Ich schwieg. A wurde zunehmend unsicherer und begann sich an die Stirn zu fassen, hielt sein Ohrläppchen, wie man bei Kindern Fieber prüft. Er steckte nervös beide Hände in die Taschen seines Jacketts und schlug schließlich eine Garantiesumme vor, die er obendrauf legen wollte, wie er sich ausdrückte. Die Dürftigkeit der Garantiesumme, die noch nicht einmal die Reisekosten decken würde, begründete er lächelnd mit der abgekauten Phrase »No risk, no fun«. An dieser Stelle nannte ich ihm meine Garantiesumme und erhöhte die Beteiligung auf 15%. A klappte der Unterkiefer runter und er fing an, mit gespielter Aufregung zu diskutieren. Er wurde nahezu leidenschaftlich. Er sagte mir, dass unsere Geschäftsbeziehung ganz am Anfang stehe, dass das für ihn ein Versuch sei, dass andere nicht halb so viel verlangen, dass allein der Auftrag einer bekannten Firma wie der seinen schon eine gute Reputation für mich wäre, dass er mich weiterempfehlen würde, dass Folgeaufträge nicht ausgeschlossen werden. Ich schwieg. Sein Anwalt kam mir mit dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Ich wies beide darauf hin, dass auf meiner Website nicht Kanzlei, sondern Büro steht. Es entstand eine geruhsame Pause. A wich meinem Blick aus. Sein Gesicht blieb am Walnussrahmen an der Wand hängen. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass der Nagel zu groß war. A stand auf und ging näher ran. Sein Gesicht drückte Verwunderung aus, als er das Diplom entdeckte. Er schien sich sogar die Stempel durchzulesen, so beeindruckt war er von der Urkunde. Wahrscheinlich gehörte er zu der Kategorie, die nie ein Buch lesen und intellektuellen stumpfsinnige Bewunderung entgegenbringen. Vielleicht war es auch nicht das geisteswissenschaftliche Fach, sondern der Name der berühmten Universität oder der Abschluss mit Auszeichnung, der ihm imponierte. Jedenfalls flackerten seine Augen zwischen meinen Beinen und der Urkunde hin und her. Ich nannte meine Honorarsumme und die Prozente ein zweites Mal. A diskutierte schon schwächer. Ich antwortete nicht. Ich stand einfach auf und bedeutete mit einer stummen Geste, dass unser Beisammensein beendet war. Ich räumte demonstrativ die Gläser und den Schriftkram zusammen. Da klappten sie ein. Ich schob A die Formulare für die Vollmacht hin. Auf die Headline hatte ich viel Zeit verwendet. Konsequenz schafft Klarheit. Punkt. Slansky.
Als ich mich umdrehen und einen Blick zum Balkon meines Nachbarn Gustav werfen wollte, hörte ich aus dem Halbdunkel vor dem Rückgebäude eine Männerstimme. Gleich darauf eine zweite. Die Stimmen wurden lauter, aggressiver, klatschende Schläge folgten. An den Fenstern rührte sich nichts. Niemand schaute zur Einfahrt hinunter. Entlang der Hauswand näherte ich mich der Parkschranke, die das Areal mit den Garagen vom vorderen Teil, mit den Müllcontainern und dem Friseursalon trennte. Ausdrücke wie »Blöde Sau«, »Du wirst bluten«, »Verräter« untermalten die Schläge, die sich die Männer, offenkundig zwei, gegenseitig zufügten, in einem fast rhythmischen Wechsel. Mich bemerkten sie nicht. Neben dem Eingang zum Rückgebäude blieb ich stehen. Uns trennten keine 3 Meter. Die Männer waren etwa gleich groß, breite Schultern, gefütterte Windjacken, Wollmützen. Der eine taumelte gegen den Zaun des Nachbargrundstücks, der andere stürzte sich auf ihn, packte ihn am Hals und wurde durch einen heftigen Tritt zurückgeworfen. Der Mann schwankte, schien das Gleichgewicht zu verlieren und hielt in der Bewegung inne. Er drehte den Kopf und sah mich. Sekunden der Erstarrung. Ich wog die Situation ab und kam zu keinem Schluss. Was hatte der eine vor, der näher zu mir stand? Was der andere, der sich die verrutschte Mütze ins Gesicht zog und ebenfalls zu mir herscharrte? War sie bewaffnet? Nicht zu erkennen. Die einzige Lichtquelle, eine Straßenlampe, deren Schein kaum bis zur Schranke reichte. Meine Neugier, ein idiotischer Fehler. Hätte mein Handy nehmen und eine Streife alarmieren müssen, wie das jeder Bürger in einer solchen Situation tun sollte. Nicht so der einäugige Polizeihauptmeister. Weglaufen wäre die Krönung gewesen. Ich stieß mich von der Wand ab, streckte den Rücken, war gefasst auf alles, was kam. Darauf war ich nicht gefasst. Wie auf ein lautes Kommando hin rannten beide Männer auf mich zu. Der erste rammte mir die Faust in den Magen, bevor ich seinen ausgestreckten Arm bemerkte. Mein Kopf kippte nach vorn. Der Hieb an die Schläfe katapultierte mich aus meinen ramponierten Tretern. Ein Schuh rutschte mir vom Fuß. Ich stolperte über den anderen. In einem Reflex hob ich mein rechtes Knie und traf einen der Angreifer zwischen den Beinen. Gleich würde mir der andere in die Seite treten. Ich rollte auf den Bauch, versuchte, mich auf dem Asphalt abzustützen und irgendwie in die Höhe zu stemmen. Ein Trommelfeuer aus ledernen Fäusten prasselte auf mich nieder. Ich sackte zusammen, schnappte nach Luft, unfähig, das Brennen meiner Eingeweide zu ignorieren. Wer waren die Kerle? Wieso war ich plötzlich ihr Hassobjekt? Gerade hatten sie sich selbst noch gegenseitig malträtiert. Was ging ihr vor? Mein Hinterkopf knallte auf den steinharten Boden. Mich würgte. Blut tropfte mir übers Gesicht, sickerte in meinen Mund, dessen Muskeln ich so wenig unter Kontrolle hatte wie alle anderen. Mein Auge tränte. Meine Umgebung nahm ich nur noch durch ein schleimiges, trübes Aquarium wahr. Ein Schlag noch und ich landete im Nirvana. Für Gegenwehr fehlte mir jede Energie. Das wären die vergangenen Tage, an denen ich wieder Kraft gedankt und voller Überzeugung Vorsätze gefasst hatte, in einem Traum passiert, der jetzt zu Ende ging. Welche Art Bestien ihr auch seid, waberte es in meinem Kopf. Was auch immer ich euch getan haben mag, bringt die Sache zum Abschluss. Wer sich so dilettantisch verhielt wie ich, wer die einfachsten Regeln nicht befolgte, wer sich selbst in den Knast gesperrt und den Schlüssel weggeschmissen hatte, wer sowieso keinen Zweck mehr auf Gottes blutigem Erdboden erfüllte, für den kam diese Nacht gerade recht. Verzeih mir, wir, dachte ich noch und schloss mein nutzloses Auge. Ein Schrei hallte an den Garagen wieder. Ein zweiter, abrupt, schrill, dann Stille. »Verfickte Sackgesichter«, rief jemand. Ich spuckte aus, blinzelte mit meinem angeschwollenen Auge, spürte, wie jemand mich unter den Armen packte und in die Höhe wuchtete. Ein Mann, er hielt mich aufrecht. Mein Kopf hing herab, meine Füße schleiften über den Boden, die Kälte kroch durch die Socken in meine Waden. Wieso hatte ich keine Schuhe mehr an? Wer war der Mann? Wo waren die Killer? Was hatte ich falsch gemacht? Wo schleppte der Mann mich hin? Wo war ich? Der Boden unter mir bewegte sich. Ein Mann, der nach Rasierwasser roch, umklammerte mich. Meine Arme baumelten schlaff neben meinem krummen Körper. Der Mann presste mich an sich. Alles drehte sich. Ich schloss mein Auge. Unbändige Angst stieg in mir auf. Die Angst, im Stehen zu ersticken. Eine Angst, die ich nicht kannte. Vielleicht war es gar keine Angst, sondern das Gefühl, das Menschen ergriff, die bald sterben würden. Innerhalb einer Minute. Ein Schauder im letzten Bewusstsein, eine Ahnung von der anderen Seite. Nein, nein. Meine Füße bewegten sich wieder. Meine Beine glitten über glatten Boden. Der Mann hielt mich weiter fest. Hier war ich noch nie gewesen. Erklang da eine weibliche Stimme? Wir waren allein, der Mann und ich. Ich spürte seine Hand an meinem Bein. Was tat er? Wieso redete er nicht mit mir? Wieder eine Frauenstimme. Nein, alles Einbildung. Das Wummern in meinem Kopf unerträglich. Ich wollte etwas sagen. Mein Mund klappte auf, etwas tropfte heraus. Kein Laut. Was war das für ein Geruch? Kam mir bekannt vor, wie nach gebratenen Zwiebeln. Wollte mir die Lippen lecken, meine Zunge klemmte. Das war nicht Angst, die bis in meinen Rachen reichte. Das waren die Ausdünstungen des Todes. Der Tod roch nach gebratenen Zwiebeln. Was für eine lustige Idee, dachte ich. Jemand ließ mich fallen. Weicher, anschmiegsamer Untergrund, keine Stimmen mehr, keine Schreie, keine Schläge. Wo war ich gelandet? So sterben war fast ein Geschenk. Jetzt wirst du etwas geputzt, sagte eine Stimme. Hab mir erlaubt, ein sauberes Laken aus dem Schrank zu nehmen und über die Couch zu breiten, damit du die schönen Kissen nicht mit deinem Blut versaust. Hörst du mich? Ich hörte ihn. Wen? Dein Auge ist immerhin auf. Tok, tok, ich bin's, dein Lieblingsnachbar Gustav. Keine Sorge wegen der Arschgeigen. Ich war rechtzeitig zur Stelle. Die waren mir die ganze Zeit schon suspekt. Hab die von meinem Balkon aus beobachtet. Dann bist du aufgetaucht und ich hab gedacht, ich geh besser mal runter. Intuition. Was wollten die von dir? Scheiß drauf. Denk nicht mehr dran, ich hab sie umgeknickt. Hier, trink einen Schluck Uso. Der weckt die Lebensgeister. Oder was bei dir noch davon übrig ist. Du siehst echt scheiße aus, Bulle.
Jo, kann ich mal ein bisschen Licht haben? Damit ich sehe, was...
Ob noch Leute da sind?
Nein, ich weiß, dass noch... Ich spüre ein gewisses Dialogbedürfnis bei...
Gottes Willen.
Da sind sie. Okay. Okay. Wir gehen so, wir neigen uns dem Ende. Haben Sie noch, naja, oder haben Sie nicht noch, das hört sich immer so blöd an, naja, haben Sie, möchten Sie noch was sagen? Einwürfe, Fragen, uns auf die Ohren geben, uns toll finden, was auch immer. Ja, dachte ich mir.
Vielleicht erstmal vielen Dank schöne Beiträge. Und Sibylle, Sie, weil Sie ja auch vorhin gesprochen haben über Krimis, die Sie gelesen haben und Krimi-Literatur, als Debüt war quasi Ihr Ziel, weil wir jetzt auch so viel über Genre gesprochen haben, ein Krimi zu schreiben oder ein Roman zu schreiben oder einfach nur ein Buch zu schreiben?
Nee, es war schon ein Roman zu schreiben, aber wie gesagt, es sollte unbedingt in diesem... So, die Zutaten sollten alle drin sein. Und also ich bin gar nicht der exzessive Kriminalromanleser. Ich komme aus einer, ich würde jetzt sagen, Thomas Bernhard, Tschechow, die großen Russen, die verrückten Russen, Platonow, Bulgakov. Bei den Krimis war es allerdings wirklich Chandler. Daher auch diese, dachte ich so, jetzt mal eine Frau rein ins Zentrum. So das, was immer der Hardboiled-Detective ist, das ist jetzt eine Frau. Und eben nicht so eine, die opfermäßig drauf ist, sondern eine, die macht so. Und ja, das war so der erste Anspruch. Und ich habe gerade gedacht, als ich das jetzt gerade gelesen habe, ich habe so oft in meinem normalen Business, also in der Wirtschaft, ja, so oft Situationen, wo man dann Geld oder Verträge verhandelt. Und in meinem Bereich ist so, die Leute wollen einfach nicht Geld zahlen. Die wollen einfach für Ideen kein Geld zahlen. So. Und dann sitzt man da und verhandelt was, ja. Und dann habe ich mir vorgestellt, und da kam die Idee fast, ein Buch zu schreiben. So, und dann müsste man das so machen bei so einer Vertragsverhandlung wie Yoshimbo, der Leibwächter von Kurosawa. Der geht einfach rein, sagt nichts, und wenn der andere nicht aufs Angebot eingeht, zieht er sich einfach langsam zurück, ohne ein Wort. Das sind so Ideen, wie das dann, und das setzt sich dann irgendwann zusammen zu einem Buch.
Naja, hat ja geklappt. So läuft es halt. Also, ja, also wenn Sie mal ein Buch schreiben, also genau so muss man es machen.
Nee, ich habe auch noch eine Masterclass von Dan Brown gemacht während Covid. Und der sagte, man muss so schreiben, dass die Leute umblättern wollen.
Entschuldigung, wer ist so Dan Brown? Sorry, nein, wirklich jetzt ansehen.
Ernsthaft jetzt?
Ja.
Kannst du es erklären?
Ach, Dan Brown.
Ja, Dan
Brown. Ach, der.
Ja, der.
Der.
Genau,
ach,
der.
Du lieber Gott, ja.
Ich glaube, Illuminati.
Ja, so. Alles klar. Natürlich, so, ich habe Ben Brown verstanden.
Nee, ich habe auch kein Buch gelesen von ihm, aber diese Masterclass hat mir meine Schwester geschenkt.
Ja.
Ich habe auch noch Raketen-Masterclass gemacht und einen Kochkurs.
Also.
Aber der Kochkurs war am schlimmsten. Es war französische Patisserie. Das war Duschrei, finde ich.
Gottes Willen. Schreibkurse sind verboten.
Einfach von so, wenn Sie einen Roman schreiben, ist ja einfach, Sie fangen links oben an und hören irgendwann rechts unten auf. Also wann immer es Ihnen beliebt.
Ja.
Okay, das wird jetzt immer konstruktiver hier.
Ja, Lebenshilfe.
Wenn es sonst nichts mehr gibt, dann würde ich sagen,
ja.
Bin zwar nicht der Moderator, aber...
Was? Ja, genau. Dann lass mich doch. Nein, jetzt müssen wir noch sagen, dass da gibt es Bücher zum Signieren, wenn die dann tun. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich bedanke mich hier vor allem bei Sibylle Roge und Friedrich Arni.
Ja, danke auch. Abend. Vielen Dank fürs Kommen. Ja.
Und damit endet diese vorläufig letzte Folge unserer Herbsttapes. Ein Krimi-Special mit Sibylle Ruge, Fritz Arni und Thomas Wörtche. Aufgenommen am 27. Oktober 2022 in der Leipziger NATO. Okay, ich bin ja schon weg. Nur noch so viel. Am kommenden Montag, 23. Oktober, beginnt der literarische Herbst 2023. Der um die 50 Autorinnen und Autoren in die Stadt holt. Von den spannendsten Debüts bis zu Daniel Kehlmann, Angelika Klüssendorf oder Tokotronic-Frontmann Dirk von Lotzo. Für ausgewählte Veranstaltungen gibt es noch Karten. Und schnell zugreifen lohnt sich auf jeden Fall. Informationen zu Programm und Tickets findet ihr unter literarischer-herbst.com. Ausgewählte Lesungen und Gespräche könnt ihr später hier nachhören. Unsere Herbsttapes werden also mit der Zeit zu einem Audioarchiv des Festivals. Wenn ihr künftig nicht auf die Herbsttapes verzichten wollt, abonniert uns einfach auf Spotify und Co., gern auch mit einem Like. Ich bin Nils Kahlefendt und ich wünsche uns allen eine gute Zeit. Auf bald!
Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts, Leipziger Festival für Literatur.